Wenn Sie das Wort Bank hören, woran denken Sie? Geben Sie es zu, Sie dachten vielleicht an ein Gebäude, an einen Bankschalter, vielleicht waren Sie aber schon einen Schritt weiter und moderner und dachten an Online-Banking. Das Unternehmen, über das wir heute sprechen, das trägt das Wort Bank im Namen, die Solaris Bank. Doch wer auf die Website der Solaris Bank geht, der findet kein Kunden-Login oder Börsenkurse. Nein, dort steht zu lesen, dass es sich hierbei um ein Tech-Unternehmen mit Banklizenz handelt. Sie bieten Banking as a Service. Und man findet Kundenreferenzen. Die nachhaltige Tomorrow Bank, die Krypto-App Bison der Börse Stuttgart, das Kreditinstitut Smava, viele mehr und zuletzt sehr, sehr bekannt geworden der Online-Broker Trade Republic. Alle diese modernen Fintech-Unternehmen nutzen die Solaris Bank sozusagen im Backend. Und das funktioniert gut. So gut, dass die Solaris Bank zu einem der wenigen deutschen Unicorns gehört, den Unternehmen, die mit 1 Milliarde und mehr bewertet sind. Mit wem könnten wir also besser darüber sprechen, was wirklich modernes Banking bedeutet? Wie es sein kann, dass ein Startup in wenigen Jahren mehr wert ist als jahrzehnte alte Geldinstitute? Und vor allem, wo die Reise der Finanzbranche noch so hingeht?
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich total auf meinen heutigen Gast Jörg Diewald. Er ist CCO der Solaris Bank. Guten Morgen.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Lass uns doch erstmal ganz kurz zusammen ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Ich weiß, du bist seit 2018 bei der Solaris Bank, kennst die Bank aber natürlich mit der Geschichte ganz gut und gegründet wurde diese 2016. Wie kam es überhaupt dazu?
Ja, die Solaris Bank in der Tat, genau, ist jetzt ein bisschen älter als 5 Jahre gegründet worden. Wir damals aus dem aus der Finlieb-Gruppe, dem größten Company-Builder in Europa, ganz einfach aus dem Need heraus, dass bereits damals schon klar war, dass sich das Finanzdienstleistungsgeschäft, Bankinggeschäft massiv verändern wird, nämlich aus den Banken rausgeht und deutlich mehr embedded wird in das tägliche Leben der Menschen. Das heißt also, Finanzdienstleistungen werden heute verstärkt von Nichtbanken angeboten, die aber alle ein Problem haben. Sie wollen eigentlich auch nicht Bank bleiben, das heißt, sie wollen keine Lizenz beantragen und auch unterhalten. Und aus dieser Überlegung heraus ist die Solaris Bank entstanden, die sich dann als Technologieunternehmen mit Vollbanklizenz etabliert hat, weil Banken, traditionelle Banken, das zum einen weder anbieten noch können und auch nicht anbieten wollen.
Wenn du jetzt auf das klassische Banking-Segment schaust, wenn du dir anguckst, was deutsche Banken dieser Tage so treiben, wundert dich das? Würdest du da auch einsteigen und sagen, die sind nicht flexibel genug? Warum sind sie es deiner Meinung nach nicht? Was ist da das Problem, dass ihr jetzt in kurzer Zeit so wahnsinnig erfolgreich geworden seid? Ich habe es in der Anmod erwähnt, inzwischen als Unicorn geltet und sich klassische Banken einfach extrem schwer tun, obwohl die ja eine viel größere Kundenbasis eigentlich zu Beginn hatten.
Ja, also ich darf ja dazu sagen, ich habe ja über 20 Jahre im traditionellen Bankensystem verbracht, bevor ich dann endlich, möchte man sagen, 2018 den Weg in die Fintech und auch in die Zukunft des Bankings mit der Solaris Bank gefunden habe. Das Problem der heutigen Banken sind natürlich vorhandene Infrastrukturen. Ja, also das heißt also, mal ebenso auf moderne Technologie umzuschwenken, API-basierte Lösungen anzubieten, aber auch neue Vertriebswege zu gehen, das ist extrem schwierig bis für manche, würde ich sagen, eigentlich ehrlich gesagt fast unmöglich. Was sich komplett eben geändert hat, ist der Bedarf der Kunden. Was wir bauen, sind Lösungen, ja, wie du heute Banking komplett eingebettet in dein tägliches Leben machen kannst. Also heute steht ja keiner auf und sagt, hey, ich mache was super Spannendes, ich gehe mal zur Bank und löse mal eine Überweisung aus oder ich übernehme heute mal einen Kredit auf, weil das so eine tolle Experience ist. Das machst du ja nur dann, wenn du ein Need hast. Und je einfacher das ist, umso besser ist es. Weil wenn du dir etwas kaufst, hast du ja Freude daran, dass du dir etwas kaufst und nicht, dass du eine Zahlung noch tätigen darfst. Das muss komplett eingebettet aus den Prozessen herauskommen. Deswegen glaube ich, wird es einfach für die Banken extrem schwierig, mit Filialsystemen, mit vorhandener Infrastruktur tatsächlich diesen Technologieschwenk zu übernehmen.
Dann lass uns mal über die Partner sprechen. Ich habe ja jetzt einige schon genannt. Es sind noch sehr, sehr viel mehr. Aber wie wählt ihr wiederum eure Kunden aus? Weil, wenn ich das jetzt richtig verstehe, geht ihr ja auch ein Stück weit mit dann ins Risiko, weil ihr eben sagt, okay, wir wickeln für euch im Hintergrund alles ab. Das heißt, ihr müsst euch ja theoretisch darauf verlassen, dass das Geschäftsmodell schon mal so weit funktionieren kann. Wie wählt ihr eure Partner aus?
Ja, also wir haben im Prinzip heute haben wir vier Kundengruppen oder vier Partnergruppen, auf die wir uns konzentrieren. Das eine ist klassisch natürlich die Fintechs. Da ist auch die Solaris Bank im Prinzip eigentlich mit groß geworden. Da kommen wir eigentlich her, dass wir genau die Technologieplattform für Fintech-Unternehmen entsprechend geworden sind. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, der eben massiv wächst und das zeigt einfach die gesamte Entwicklung im Markt, ist, dass vor allem eben auch große Unternehmen, Corporates, Kunden, zentrische Ökosysteme, wenn du so willst, also Unternehmen, die heute schon über eine große Reichweite in bestimmte Märkte verfügen, sich genau mit dem Thema der Bankdienstleistungen beschäftigen. Das ist der zweite Bereich. Der dritte Bereich ist aber auch der Bankenbereich. Also das hat sich grundlegend geändert. Ich glaube, die Wahrnehmung der Banken gegenüber den Fintechs hat sich massiv verändert. Also von was wollen die überhaupt wirklich hin auch zu, was können wir gemeinsam machen. Und der vierte Bereich ist die Big Techs. Ich glaube, dazu ist in den Medien auch vieles schon geschrieben worden, dass eben gerade große Technologieunternehmen, die Facebooks, die Apples, die Amazons, natürlich mittlerweile massiv auch in den Bankdienstleistungsbereich reingehen. Und das sind die vier Segmente, die wir marktseitig entsprechend bearbeiten. Wir schauen uns natürlich die Geschäftsmodelle an entwickeln dann gemeinsam auch mit den Partnern aus unserem modularen Baukastensystem im Prinzip entsprechend die Produkte, die dann genau auf das Product Offering der Partner am optimalsten sozusagen passt.
Über die Fintechs möchte ich gleich sprechen, aber was ich ganz spannend fand, war, wo du gesagt hast, das sind oft Unternehmen, die schon Millionen Kunden haben, und ich habe so überlegt, wen meint er denn damit? Und ich habe zum Beispiel bei euch auf der Website Otto gesehen. Ist das so ein klassisches Beispiel dafür, wo man sagt, ja, die haben seit Jahrzehnten sich einen Kundenstamm aufgebaut, machen ja inzwischen sehr, sehr viel so im Bereich Interior, Möbel etc. Und über die kann man inzwischen auch Ratenzahlungen buchen etc. Ist das so ein Beispiel, was in die Region passt?
Genau, es ist nach Amazon der zweitgrößte Marktplatz in Deutschland mit einer extrem großen Reichweite. Da bieten wir eben bestimmte Produkte an, die dann in deren Offering entsprechend eben eingebettet werden. Samsung ist aber auch ein sehr gutes Beispiel, die natürlich über Millionen von Kunden in Deutschland und noch viel mehr in Europa verfügen. Und da haben wir gemeinsam das Produkt Samsung Pay entwickelt. Dazu brauchst du aber wiederum eben eigentlich eine Banklizenz, um das anbieten zu können. Und der konsequente und logische Schritt war dann, einen Banking-as-a-Service-Player zu nehmen, der die technischen Möglichkeiten entsprechend eben hat, und nicht nur die technischen Möglichkeiten, sondern auch die regulatorischen Voraussetzungen hat, das europaweit und jetzt in Deutschland gestartet, gemeinsam mit so einem Großunternehmen wie Samsung entsprechend anzubieten.
Es geht also alles um, und dieses Wort habe ich in dem Podcast schon öfter gehört, Customer Centricity, ist also so einfach wie möglich für den eigenen Kunden zu machen. Und dazu gehört dann nämlich vor allem sozusagen der Checkout oder letztendlich das Kaufen eines Artikels. Da springen nämlich doch dann viele Leute auf den letzten Metern noch ab, wenn es kompliziert wird. Führ mich doch mal so ein bisschen durch. Was sind denn dann die einzelnen Bausteine, die ihr anbietet? Ich habe rausgehört Mobile Payment, ich habe rausgehört Ratenzahlungen. Was kann das noch alles sein?
Ja, also wir bieten die gesamte Produktpalette ab. Jede Finanzdienstleistung fängt mit der Identifikation an, mit den KYC-Services, über die wir schon gesprochen haben. Über sämtliche Kontoarten. Konto ist, glauben wir, und ist auch ein ganz zentrales Produkt, wenn du Finanzdienstleistungen entsprechend eben anbieten willst. Kartenlösungen, wir sind Mitglied bei Mastercard und bei Visa, bieten also sämtliche Kartenprodukte mit topmodernen Features an. Das ist das, was die meisten immer übersehen. Also eine Karte ist nicht gleich eine Karte. Es kommt eben auch auf die Möglichkeiten, auf die Sicherheitsaspekte, auf die Frage, was kann ich mit der Karte machen, welche Features sind da drauf, wie transparent ist das ganze Thema. Also da bieten wir, glaube ich, die modernste Karte auch entsprechend an, von Debit über Prepaid, demnächst auch Credit Cards. Also das ist so der Bereich Digital Banking und Cards, dann natürlich alle Payment-Lösungen von Escrow über Pooling-Accounts. Das sind dann eher so die Trade Republic Setups, die wir da an der Ecke haben, über Lending. Ja, Ratenkauf hast du schon angesprochen. Wir haben aber auch eine sehr smarte Lösung entwickelt, Buy Now, Pay Later. Ist ja eine große Entwicklung auch in den Märkten. Das ist beispielsweise bei Samsung Pay im Einsatz, wo du Kreditkarten oder Debitkartentransaktionen dann nachträglich in entsprechende Installments, also in Ratenkredite umwandeln kannst. Hohe Transparenz, hohe Flexibilität, Convenience an der Ecke. Und der vierte Bereich, in dem wir aktiv sind, ist alles rund um Kryptoassets. Das haben wir ausgelagert in eine Tochtergesellschaft, das ist die Solaris Digital Assets, wo wir ein komplettes Krypto-Ökosystem aufgebaut haben. Also von der Verwahrung der Kryptoassets über Anbindung an Börsen und Handelsplätze, um dann auch entsprechend zu kaufen und zu verkaufen, aber eben auch die ganze Payment-Logik, also sprich das Bewegen der Gelder, entsprechend abzuwickeln.
Wer macht das bei euch möglich? Wenn ich an eine klassische Bank denke, würde ich sagen, ja, da arbeiten wahrscheinlich viele Bankkaufmänner, Bankkauffrauen und sicherlich auch ein paar ITler. Ist es bei euch sozusagen komplett umgekehrt, wenn ihr euch schon Tech-Unternehmen mit Banklizenz nennt, dass da eben dieser Anteil an Entwicklern einfach deutlich höher ist?
Genau, also wir sind heute 450 Mitarbeiter, werden auch weiter mit dem Geschäft entsprechend eben wachsen, aus 60 Nationen, da sind wir auch sehr stolz drauf, also extrem divers auch, was Nationalitäten angeht. Und für uns ist wichtig, dass wir ein Ratio haben von mindestens 50%, von 50% der Mitarbeiter sollen im Tech- und im Produktbereich sitzen. Und das ist eines der Hauptunterscheidungsmerkmale definitiv zu klassischen Banken.
Eure Firmenfeiern stelle ich mir auf jeden Fall spannend vor, von der Mischung. Aber davon abgesehen, Jörg, auf der Zielgeraden, du hast gerade schon ein bisschen erwähnt, in welche Richtung nach dem Motto die Banking-Branche sich deiner Meinung nach entwickeln wird. Aber wenn du jetzt gerade sozusagen am Puls sitzt, ihr wahrscheinlich ja eben sehr oft mit Fintechs, wirklich mit ganz neuen Startups in Kontakt seid, gibt es da so eine Sache, die du in letzter Zeit gesehen hast, wo du gesagt hast, so, okay, wow, noch nie drüber nachgedacht, aber ja, das könnte wirklich was werden. Was passiert da gerade so hinter den Kulissen?
Ja, also was wir sehen ist, dass sich die Fintechs in eine Richtung eben weiterentwickeln. Ich glaube, das ist die zweite Welle. Wir nennen es Vertical Banking. Das heißt also, die Angebote und die Startups, die heute auf den Markt kommen, zielen sehr spitz auf bestimmte Kundengruppen ab. Das war noch vor ein paar Jahren anders. Da gab es eben den Retail-Markt oder den Firmenkundenmarkt, auf den man dann im Prinzip fokussiert hat. Heute, was wir heute sehen, ist, dass die Neugründungen zunächst mal, es gibt, glaube ich, weniger, als das noch vor 5 oder 10 Jahren der Fall ist. Nichtsdestotrotz sind sie heute alle mit größerem Funding ausgestattet und die Geschäftsansätze sind nischiger geworden. Das heißt, man baut Value Propositions für sehr klar definierte Targetgruppen. Das siehst du im Brokerage beispielsweise. Das siehst du aber auch bei Ventures, die speziell auf Female Banking oder Female Investing beispielsweise fokussieren. Also sehr, sehr, sehr fokussiertere Geschäftsmodelle, die wir, glaube ich, in der nächsten Zeit sehen werden. Aber sehr, sehr spannende Themen dabei. Freue ich mich wirklich sehr drauf.
Dann, Jörg, danke ich dir vielmals für die ganzen Einblicke hinter die Kulissen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und wir danken Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören.
So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.